Jubilate, jauchzet alle Lande. Wenn das so ein Kalenderspruch wäre, wie es viele gibt, Sinnsprüche, die manchmal ganz sinnreich auch sind und uns einen wichtigen Impuls geben, wenn es nur so ein Spruch wäre, dann hätte ich für diesen Sonntag gedacht, ja, den steck mal in die Schublade, den kann ich so gar nicht gebrauchen. Wenn ich in die Welt hineinschaue, gibt es überhaupt fast gar nichts zum Jubeln. Aber es ist nicht einfach nur ein Kalenderspruch. Es ist der Titel für diesen dritten Sonntag nach Ostern, hat also seine Beziehung zu dem, was Gott für uns in seinem Sohn getan hat. Er hat sich mit uns versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wer das erfahren hat, der kann jubeln. Und zwar aus tiefstem Herzen. Und ich muss in der Vorbereitung daran denken, als ich das erste Mal von Herzen zu diesem Gott gläubig gebetet habe, weil ich das verstanden habe. Ich habe noch jetzt das Bild vor Augen, in welchem Raum ich war, zu welcher Situation das war und wie mich das ergriffen hat, Worte zu sprechen, von denen ich plötzlich den Eindruck hatte, die rede ich nicht zu einer Decke, zu einer Wand oder zu mir selbst, sondern zu dem Gott, der sich mir geoffenbart hat, der mich mit sich versöhnt hat. Großartig. Und dann sagt Paulus, deshalb sind wir ja auch Botschafter der Versöhnung. Wir laden an Christi statt ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt frage ich euch mal, müsst nicht antworten, nur für euch selbst, was könnte das größte Hindernis sein, diese Versöhnung anderen weiterzusagen, anzubieten? Mancher wird vielleicht denken, ja, wenn ich irgendwie wieder was Schlechtes mache oder so. Ja, das ist nicht toll, wenn man was Schlechtes macht. Das bedrückt uns mindestens und hoffentlich mal, aber löst uns da ja nicht so wirklich raus. Im Gegenteil, wenn wir es einsehen und Gott sagen, erleben wir das ja aufs Neue. Ich habe so bei mir gedacht, das größte Problem, Versöhnung anderen Menschen anzubieten, weiterzusagen, dazu einzuladen, ist, selbst in seinem Beziehungsgeflecht noch unversöhnt zu leben. Also das, was ich empfangen habe von Gott, nicht bereit bin, weiterzugeben dahin, wo es notwendig wäre. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Der Jubel der eigenen Erlösung soll uns so ergreifen und zum Fundament werden, dass selbst in den Situationen, wo andere an uns schuldig werden, wir in der Lage sind, diese Versöhnung zumindest anzustreben und auch anzubieten. Ja, soweit die Theorie. So der Werbeblock für den Glauben sozusagen. Und wir alle merken, da ist leichter drüber zu reden, als es in der konkreten Situation wirklich auch zu leben. Da, wo es uns wirklich unter die Haut geht. Nicht so diese kleinen Fechteleien, die es mal so geben kann, über die man schnell auch Klarheit gewinnt, sondern da, wo es wirklich wehtut. Wo wir in unseren Grundfesten erschüttert werden. Wo Dinge, die uns geschehen oder durch uns geschehen, lebensbedrohlich für den anderen werden. Mindestens mal emotional. Ich glaube, das Thema Versöhnung, und deswegen fand ich es schön, dass Holger auch da im Blick auf unser Weltgeschehen dafür gebetet hat, ich glaube, dass das Thema Versöhnung eben ein ganz, ganz wichtiges Thema unseres Lebens ist. Und ich hatte so in der Vorbereitung dieser Woche gedacht, anhand der Josefsgeschichte möchte ich mal so den Gang der Versöhnung aufzeigen, wie schwer das fällt und ja, wie es damals erlebt worden ist. Menschen werden aneinander schuldig. Das Schwierige ist dann nur, wenn keine Versöhnung stattfindet, kann ein gesundes Leben kaum geführt werden. Als ich an dieser Stelle der Vorbereitung war, habe ich mich an eine Situation erinnert. Ich war zu einer Evangelisation in Norddeutschland vor vielen Jahren und nach der Predigt kam ein älterer Mann auf mich zu. Heute aus Erinnerung würde ich mal schätzen, so zwischen 60 und 70. Und wir sprachen miteinander und er stellte mir die Frage: Pastor Ehle, muss ich mich mit meinem Nachbarn eigentlich versöhnen? Ich sage, wie lange geht denn das Dilemma mit Ihrem Nachbarn schon? Wie lange reden Sie denn nicht miteinander? Dann sagt er, 20 Jahre. Und dann sprachen wir weiter miteinander und dann kam heraus, diese beiden waren Mitglieder einer Gemeinde, einer Baptistengemeinde. Gehen seit 20 Jahren in den Gottesdienst, aber getrennte Wege innerlich, unversöhnlich, grüßen sich nicht über den Nachbarzaun. Und er fragt mich, der länger gläubig war damals, als ich alt war, muss ich mich versöhnen? Offensichtlich ist das nicht so einfach. Das, was wir vom Kopf her auch, vom Glauben her wissen, tatsächlich dann da, wo es wehtut, in dieser Thematik auch zu leben. Jetzt verstehen wir auch, warum Petrus Jesus fragt, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Und ich glaube, der hat schon ganz hoch ins Regal gegriffen, als er gesagt hat, 7-mal. Und wir kennen die Antwort, nicht 7-mal, sondern 490-mal. Nein, Jesus meint natürlich Vergebung, damit kann ich nicht handeln. Vergebung ist eine Einstellung, Vergebung ist das, was ich lebe, weil ich es selber erfahren habe. Aber das bedeutet ja nicht, dass das einfach sein muss. Wenn wir jetzt gleich in die Josefsgeschichte hineinschauen, können wir natürlich nicht die ganzen Kapitel durcharbeiten, von 1. Mose 37 bis 1. Mose 50, also bis zum Schluss von 1. Mose. Das geht nicht. Aber ich baue darauf, dass diese Josefsgeschichte für euch präsent ist, weil ihr alle Bibelleser seid. Wir sind quasi an das Ende dieser Versöhnungsgeschichte mit unserem Text gekommen. Und das ist ja auch interessant, dass es nach einer langen Zeit der Begegnung und ich würde mal sagen Zwischenversöhnung dann noch einmal zum Schluss, als der Vater stirbt, die Brüder noch mal erschüttert und denken, ist das alles in Ordnung jetzt? Und ich möchte auf zwei Aspekte, oder auf vier Aspekte eingehen, wobei ich nur drei Punkte habe, das seid ihr gewohnt, aber es verstecken sich vier Aspekte darunter. Zwei Beobachtungen möchte ich mit euch machen und uns zwei Fragen ans Herz legen. Die beiden Beobachtungen ist, eben das Beispiel gelungener Versöhnung einmal nachzuspüren. Das wollen wir miteinander tun. Was das mit den beteiligten Personen so macht. Und dann eben festzustellen, offensichtlich kann Gott Versöhnung von zerstörten Beziehungen schenken, wenn beide Seiten sich wirklich darauf einlassen. Selbst in einer so katastrophal zerstörten Beziehung wie zwischen den Brüdern und Josef. Daraus ergibt sich dann die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Enttäuschungen um? Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Wie bist du damit umgegangen? Und dann wollen wir ganz kurz noch der Frage nachgehen, wie viel Jesus steckt eigentlich in Josef. Ja, ein kleiner Fahrplan bis Mittag. Setzt euch gemütlich hin, wir steigen ein. Der lange Weg einer Versöhnung. Es ist eine zutiefst ergreifende und, wie ich finde, auch eben menschliche Geschichte. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich Zeit nimmt und sie vielleicht mal am Stück auch wieder liest, dann berührt sie, glaube ich, uns aufs Neue. Und zwar in zwei Richtungen. Denn wir können uns ja auf beiden Seiten wiederfinden. Manchmal stehen wir mitten in der Schar der Brüder, in dem, wie wir handeln und was wir tun. Und mal stehen wir an der Seite von Josef, in dem, was wir erfahren haben, durchmachen und verarbeiten müssen. Schauen wir mal auf die Seite der Verursacher. Was treibt Menschen zu einem solchen Handeln an anderen? Nicht mal nur an Fremden, sondern an dem eigenen Bruder. Ich habe mich gefragt, wie kann das so weit kommen? Wir können uns natürlich sofort ins Theologische flüchten. Können sagen, das hat alles einen tieferen Sinn. Amen. Dann können wir jetzt nach Hause gehen, aber das hilft uns nicht. Theologie ist wichtig, das wisst ihr. Ist mir auch sehr wichtig. Aber sie muss natürlich hineingreifen in unser wirkliches Leben, wenn es da keine Verzahnung gibt, wenn sich da nicht dadurch etwas verändert, nutzt alle Theologie nichts. Dann wird sie zur Dogmatik, die man vor sich hertragen kann. Aber unser Leben wird davon nicht berührt. Deswegen ein Deutungsversuch meiner Seite. Ich glaube, wir geraten im Laufe unseres Lebens immer wieder mal in Situationen, in denen wir merken, dass wir mit einer anderen Person einfach nicht gut klarkommen. Wir können es am Anfang noch gar nicht wirklich benennen, wieso das so ist. Wir stellen nur fest, es funktioniert nicht. Und manchmal funktioniert es in der eigenen Familie nicht unter Geschwistern. Das führt dann logischerweise zu wiederholten Missverständnissen. Kein Gespräch verläuft, wie man so sagt, im grünen Bereich. Alles ist irgendwie kritisch. Man traut sich schon gar nichts mehr zu sagen, weil man hat den Eindruck, ich werde ja sowieso falsch verstanden. Oder ich verstehe den anderen falsch. Bin sofort angetriggert. Schon wie sie oder er guckt und dann noch, was er sagt. Alles ärgert und nervt. Und man weiß noch nicht mal an der Stelle so richtig, warum. Manche gehen dann auf innere Distanz. Und ich habe den Eindruck aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung, das ist gar kein schlechter Schritt. Manchmal kann man aus der Entfernung erstmal besser lieb haben, als aus der Nähe, wenn es nicht funktioniert. Das muss noch nichts mit Boshaftigkeit zu tun haben. Nur erstmal mit der Realisierung, es macht keinen Sinn, dass wir so eng miteinander sind. Dass man also die Distanz durchaus wählt und sich aus einer guten Distanz langsam im besten Fall eben annähern kann. Passiert das nicht, können wir an Menschen schuldig werden. Indem wir bewusst oder unbewusst etwas tun oder unterlassen, was meinem Gegenüber schadet, zumindest das Empfinden für ihn so ist. Das Problem bei Josef und seinen Brüdern scheint mir war, dass all die kleinen und größeren Missverständnisse nicht rechtzeitig im Einzelnen ausgeräumt wurden, sondern wie Samenkörner gesammelt wurden. Und dann in den Nährboden der eigenen Vorurteile, Missverständnisse, Enttäuschungen und dann eben seelische Verletzungen gepflanzt wurden. Und da bekamen sie dann ihre Nahrung. Dort trieben sie bittere Wurzeln. wurden baumgroß und trugen dann richtig schlechte Früchte. Was diese Geschichte so traurig macht, ist, dass man auf dieser menschlichen Ebene den Eindruck hat, dass hier ein Stellvertreterkonflikt stattfindet. In 1. Mose 37, also gleich am Anfang der Geschichte, werden wir darüber informiert, dass Jakob Josef lieber hatte als alle seine Brüder. Wenn etwas so richtig unter die Haut geht, wenn uns etwas so richtig im ganzen Leben als Ballast mitgegeben werden kann, dann ist es das Gefühl, du bist nicht so viel wert wie deine Schwester oder dein Bruder. Das muss noch nicht mal konkret ausgesprochen werden. Das wird abgestrahlt. Und das haben diese Brüder, seitdem Josef auf der Welt war, er ist ja ein Nachzügler, ein Spätsägen sozusagen, seitdem er auf der Welt ist. Das war, als wenn ein Fallbeil runterkommt. Und die Beziehung zu dem Vater, von der sie bis dahin den Eindruck hatten, die ist okay, wir sind seine Kinder und alles läuft. Und jetzt kommt Josef und patsch, baut sie das Gefühl auf, wir sind nicht so viel wert. Es ist ein Konflikt mit dem Vater, der auf den Sohn Josef projiziert wird. An den Vater trauten sie sich nicht ran. Ihn, und das war klar, damals in der Welt sowieso nicht, zu kritisieren, überhaupt sich anzumaßen, etwas dem Vater gegenüber anzumahnen, war nicht denkbar. Der Sohn wird angegriffen. Merken wir hier schon so ein bisschen das neutestamentliche Geschehen, wie der Teufel auch handelt? Gott ist nicht angreifbar, aber als sein Sohn Mensch wird, da hat er in der Hölle Halleluja geschrieben. Den schnapp ich mir. Mit dem werde ich mein Hühnchen rupfen. Josef konnte nichts dafür. Er ist da erstmal so hineingeraten. Und die Brüder haben sich da hineingesteigert. Das, was sie empfunden haben an familiärer Disharmonie, haben sie eben nicht wirklich geklärt. Und weil sie es nicht geklärt haben und das Negative eben so gesammelt haben und in den Boden ihrer Enttäuschung gepflanzt haben, haben sie immer mehr auf Josef projiziert. Der konnte dann machen, was er wollte. Das war alles egal. Er war in einer Schublade drin, aus der er sowieso nicht rauskam. Das ist ja das Interessante, dass wir uns zwischendurch einfach auch kontrollieren müssen in unseren Gedanken und Empfindungen. Man kann sich auch in einen Konflikt hineinsteigern, ohne dass er eigentlich wirklich da ist. An dieser Stelle muss ich an die ersten Jahre meiner Pastorenschaft denken. Ich war ja noch wirklich grün hinter den Ohren. Mit 23 bin ich in den Pastorendienst. Und was ich den anderen natürlich nicht abgestrahlt habe, zumindest versucht habe, war meine innere Unsicherheit. Mit 23 Jahren vor 50 oder 150 Leuten jeden Sonntag zu stehen, die erwarten, dass man etwas von Gott her aus seinem Wort ihnen sagt, ich weiß nicht, ob so ein Druck nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall war ich hypersensibel. Ich habe meinen Dienst gerne getan, aber ich habe natürlich die Versammlungen, die Gesichter immer ganz stark beobachtet. Wie reagieren sie? Ist das alles gut, was ich sage oder nicht? Man ist noch total unsicher. Und da saß in der kleinen Gemeinde in Denzlingen ein alter Vater in Christo. Weißes, volles Haar, ich glaube so 1,90 groß, Schreiner, Uhrmacher, eigene Werkstatt. Über der Werkstatt hatten wir unsere erste kleine Wohnung. Und Bruder Rothenberger, mittlerweile beim Herrn, natürlich beim Herrn, ist ja klar, sowas von in der Bibel bewandert. Den konntest du alles fragen. So das Pendant zu unserem Bruder Rossmann. In der Bibel zu Hause. Und er hat ja auch selber gepredigt. Und ich habe die Predigten gehört. Und ich dachte, so möchte ich auch mal in der Schrift zu Hause sein. Kurzum, der saß immer links. Und guckte mich immer an beim Predigen. Ist ja nicht ungewöhnlich. Aber er guckte anders, dachte ich. Der guckt anders. Und je mehr ich daran dachte, je mehr habe ich mich da reingesteigert. Jedes Schnaufen, jedes andere Hinsetzen, alles habe ich sofort auf mein Konzept gespiegelt. Ich dachte, Scheiße, du liegst verkehrt. Das war so schlimm, dass ich mit Pickeln sonntags nach Denzlingen gefahren bin und dachte, boah, ey, wie kriegst du die Predigt durch? Und einen Sonntag habe ich gesagt, das kannst du so nicht mehr durchhalten. Du musst mit ihm sprechen. Irgendwas hat er gegen dich. Und wahrscheinlich hat er recht. Und wahrscheinlich packst du dann deine Koffer und dann fährst du nach Hause. Also wieder hier nach Ostwestfalen. So habe ich mich da reingesteigert. Und dann habe ich nach dem Gottesdienst gesagt, Bruder Rothenberger, hast du einen Moment Zeit? Wir müssen mal miteinander sprechen. Ja, sagt er, klar, Bernd, für dich habe ich immer Zeit. Total offen, total fröhlich. Ich denke, tu bloß nicht so. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann hier nicht mehr predigen. Sagt er, wieso das denn nicht? Ich sage, ich habe das Gefühl, du hast was gegen mich. Irgendwas stimmt nicht. Das sehe ich dir doch an, das spüre ich doch. Und ehrlich, ich dachte, jetzt bekommt er einen Herzinfarkt. Weil er sagte, das kann doch nicht sein. Bernd, das kann doch nicht sein. Ich freue mich jedes Mal, wenn du kommst, über deine Predigten und ja, sage ich aber, nix aber. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich nach Hause gefahren bin? Aber das hat Wochen gedauert, ich glaube sogar fast Monate, bis ich mich dazu durchgerungen habe. Ich habe mich da reingesteigert. Also manche Konflikte sind eigentlich gar nicht da, sie existieren nur in unserem Kopf und in unserer Seele und zerstören unsere Beziehungen. Und wir reden nicht drüber und nichts kann sich ändern. Und weil wir vielleicht nicht miteinander reden, wird der eine sich irgendwann dazu durchringen, über den anderen dann doch was Schlechtes zu sagen. Und dann eskaliert es erst. Okay, bei den Brüdern war es anders als bei mir mit Bruder Rothenberger. Da war ja nichts. Bei ihnen war ja was. So ein bisschen war ja da. Mit dem Vater. Ja. Und auf Josef kommen wir auch noch zu sprechen gleich. Aber hier können wir ein erstes Fazit festhalten. Wir dürfen unsere Enttäuschungen, unsere negativen Gedanken nicht sammeln und verbergen wie Eichhörnchen ihre Nüsse. Das holt uns ein, das fällt uns auf die Füße. Zu einem gelingenden Miteinander gehört es, ehrlich zu kommunizieren, damit es eben nicht erst zum Knall kommen kann oder Missverständnisse eben aufgelöst werden können. Ich habe den Eindruck, die Brüder sprachen viel untereinander über Josef, wahrscheinlich auch über den Vater und nährten damit ihren Unmut. Aber sie sprachen leider zu wenig, vielleicht sogar in Wirklichkeit gar nicht mit Josef. Und nun kommen wir zu ihm. Wir haben also über die Verursacher nachgedacht und jetzt über die Betroffenen. Ich bin ja auch zwischendurch Betroffener. Was fühlen Menschen, die betroffen sind? Zunächst nochmal konkret zu Josef. Der Josef hat das lange Zeit gar nicht wahrgenommen. Der lebte völlig in einer eigenen Welt. Wenn ihr mal die Texte über Josef so zusammensucht, dann denkt ihr, Alter, das war ein Traumtänzer. Der hatte Träume von Gott, große Gedanken. Der schwebte so durchs Leben. besuchte seine Brüder, dachte, es ist alles easy, merkte überhaupt nicht, was da für eine negative Energie sich gegen ihn aufgebaut hat. Ja, und leider, und das können wir auch ganz am Anfang nachlesen, 1. Mose 37, 2, er war auch eine kleine Petze. Das kommt bei Brüdern auch nicht so wirklich gut. Da heißt es, er sagte dem Vater alles, was andere über seine Brüder erzählten. Das musst du mal machen unter Geschwistern. Dann platzt der Traum vom guten Leben. Das geht auch nicht. Also der Josef war nicht vollkommen, wie Jesus später vollkommen war in seinem Leben. Der hatte schon auch seine Macken, die auch dazu beitrugen, dass das Ganze eskalierte. Aber eben, wenn es zur Eskalation kommt, dann leiden die Menschen, um die es geht, die Betroffenen, oft für sehr lange Zeit, manchmal vielleicht sogar das Leben lang, an den Folgen des Erlebten. Und Rachefantasien können sich dann eben innerlich festsetzen und aufbauen. Und ich bin davon überzeugt, es wird zwar nirgends in der Bibel geschrieben, deswegen kann man auch es exegetisch nicht herausholen, aber eisegesisch hineinlegen. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle nicht verkehrt. Nämlich, dass auch er Momente hatte, als er in dem Brunnen war, als sie ihn da reingeworfen haben, als sie ihn dann verkauft haben und als er im Gefängnis rumgeschmort hat, dass da nicht Gedanken auch waren, die er, wenn er sie da in die Hände bekommen hätte, hätte er vielleicht anders gehandelt. Rachegedanken, das ist ganz normal. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Der Wunsch, es den Brüdern heimzuzahlen, war sicher auch bei Josef eine Zeit lang da. Was Josef aber innerlich in der Spur hielt, war sein Vertrauen und seine Ehrfurcht vor Gott. Weil er am Ende doch nicht nur ein Traumtänzer war, sondern eine enge Verbindung mit dem Gott seiner Väter pflegte. Und dadurch offensichtlich auch zu einer engeren und tieferen Beziehung zu ihm gelangt es. Das mache ich insbesondere auch nicht nur an seinem Verhalten in dem Versöhnungsgeschehen fest, was wir gleich sehen, sondern eben auch gerade in der Situation, wo ihm die schlanke, ranke Frau seines Arbeitgebers, Potiphar, versucht, ins Schlafzimmer zu zerren. Mensch, wir sind allein hier, du bist ledig, ich hab Bock. Und er sagt nein. Und begründet es damit, wie könnte ich ein so großes Unrecht vor meinem Gott tun? Auch hier ein erstes Fazit. Gelebter Glaube kann mich vor innerer Selbstzerstörung bewahren in Konfliktsituationen. Wie sah der Weg der Versöhnung aus? Zuerst der Blickwinkel der Verursacher wieder. Am Verhalten der Brüder können wir sehen, dass der erste Schritt auf dem Weg zur Versöhnung schwer war und auch noch nicht so richtig astrein. Sich zusammenzurotten, zu sagen, jetzt kommt's. Jetzt wird er sich vielleicht an uns rechnen, der Vater ist tot, der hat sonst seine Hand drüber gehalten. Wir sagen ihm, Vater hat gesagt, vorm Sterben, sagt ihm, er soll mit euch versöhnt leben. Das war wieder so ein bisschen nicht ganz wirklich koscher. Aber ihr Anliegen wurde dennoch transportiert. Sie wollten sicher sein, dass sie miteinander jetzt versöhnt leben können. Und ich habe den Eindruck, dass das anerkennt Josef und lässt sich darauf ein. Und man merkt natürlich an diesem ganzen Verhalten, sich als Verursacher aufmachen und zu sagen, das war alles nicht in Ordnung, wie ich über dich gedacht habe, was ich zu dir gesagt habe, was ich dir nicht Gutes getan habe und so weiter. Also etwas zu bekennen, das ist wirklich nicht einfach. Man neigt, es so lange wie möglich zu verdrängen. Und jetzt könnte ich auch manche Beispiele aus meinem Leben auch weiter erzählen. Reicht die Zeit nicht zu, will mir auch nicht interessant machen. Aber das kennt ihr auch. Dass wenn man sich aber aufrafft, dass man dann eben das Entscheidende erfährt. Sich aufmachen ist also nicht einfach für einen Verursacher. Aber der Weg lohnt sich. Und aus dem Blickwinkel des Betroffenen, wie Josef auf seine Brüder und ihre ängstlichen Bemühungen um Versöhnung einging, ist interessant, als erstes nochmal zu sehen, was er nicht tut. Er nutzt die Chance tatsächlich jetzt nicht, um mal die Rechnung zu begleichen, die sie ihm präsentiert haben. Er nutzt ihre Unsicherheit und Angst nicht aus, um für sich daraus Kapital zu schlagen. Mit 1. Korinther 13 könnten wir sagen, er rechnete ihnen das Böse nicht zu und sagt es ihnen dann auch. Und dann kommen wir dazu, zu dem, was er macht. Was sind die Schritte der Versöhnung? Er verzeiht ihnen nicht einfach pauschal, sondern in der gesamten Geschichte wird deutlich, dass er sie schon auf die Probe stellt, wie sie denn jetzt gesettet sind, wie jetzt ihre Einstellung ist. Deswegen mit diesem Kelch im Getreidesack verstecken und die ganze Geschichte, die kennen wir. Das ist ihm wichtig, um sie kennenzulernen. Wie ticken die jetzt mittlerweile? Und dann in dieser Josefs Geschichte und in der fortlaufenden Begegnung mit seinen Brüdern zeigt Josef seine ganze Stärke, indem er erst noch für sich selbst allein beim ersten Mal, aber dann auch vor den Brüdern seine Emotionen zeigt, seine Gefühle zeigt. Er verdrängt sie nicht mehr, hält sie nicht mehr unter Verschluss. Er heult sie richtig raus. Seine Einsamkeit, seine Traurigkeit, seine Verletztheit, seine Enttäuschung, sein Schmerz, seine Wut, die sind nicht vergessen. Da muss noch drüber gesprochen werden. Aber die ganze Energie, die darin steckt, diese ganze negative Energie lässt er raus, habe ich den Eindruck. Und ich habe den Eindruck, er kann das, weil er Gottes Plan für sein Leben akzeptiert hat. Ohne den Zwang, sich rächen zu müssen, kann er deshalb diesen erlösenden Satz zu den Brüdern sagen: Das, was ihr mir angetan habt, war böse und bleibt auch böse. Versöhnung heißt nicht irgendwie Schwamm drüber und verniedlichen und war schon nicht so okay. Nee, war kacke. Das ist nicht in Ordnung. Das ist böse, was ihr mit mir gemacht habt. Und das war böse. Aber Gott hat es zum Guten hinausgeführt. Er hat eben im Laufe seiner ganzen Geschichte, und jetzt könnten wir viele Merkmale anführen, festgestellt, Gott sieht mich trotzdem. Gott hat einen Plan mit mir. Und jetzt ist er ja offenbar. Er versorgt sein ganzes Volk durch seine Stellung, die er in Ägypten einnimmt. Also, ein nächstes Fazit, eine Lebenssituation richtig einzuschätzen und zu verarbeiten, ist die Frucht unseres Vertrauens darauf, dass Gott seinen Plan für unser Leben hat und keine Fehler macht. Auch dann nicht, wenn es sich mal so anfühlt. An dieser Stelle wollte ich euch eine philosophische Geschichte erzählen, die das alles noch verstärkt, was ich euch erzählt habe. Aber ich habe den Eindruck, ihr glaubt mir auch so. Also lasse ich die weg. Zwei kleine Punkte noch. Das Tröstliche an der Josef-Geschichte. Als ich das so für mich nochmal durchgearbeitet habe und so auf mein eigenes Leben so zurückgeblickt habe, habe ich schon gedacht, boah, was habe nicht ich und ich sag mal wir, was haben wir nicht auch schon alles geplant und erlebt? Und manches ist geraten, anderes nicht. Und in all dem dürfen wir auf einen Gott vertrauen, der über unserem Leben steht, der souverän ist und der auch auf den krummen Linien unseres Lebens gerade schreiben kann. Diesen Satz habe ich irgendwann vor vielen Jahren mal irgendwo gehört, fand ich gut. Aus all dem Krusen, was wir erleben und anderen antun, aus dieser ganzen Gemenge und Gemischlage, kann er immer noch wieder was Gutes machen, wenn beide Seiten sich ihm wirklich zur Verfügung stellen. Auf einmal entdeckt man seinen Plan in dem Ganzen. Vielleicht auch manchmal erst im Rückspiegel des Lebens. Und dann denken wir, es war gut, dass wir ausgehalten haben. Das haben auch Josef und seine Brüder erfahren dürfen. Warum? Weil Gott sie nicht aus den Augen verloren hat. Unsere Jahreslosung: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und das können wir auch sagen. Zum Glück ist auch nicht alles, was wir je falsch gemacht haben, für andere dann zum Problem geworden. Vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt. Und wir sind froh drum und haben es mit Gott klären können und alles ist gut. Wer als Christ mit ehrlichem Herzen mit Gott im Leben unterwegs ist, darf darauf vertrauen, dass Gott seine segnenden Hände über sein Leben hält. Die Betonung liegt über sein Leben. Dass wir in Lebensabschnitten das mal nicht fühlen, nicht sehen, ist eingepreist. Wie bei Josef. Im Vertrauen auf Gott, dass er auch unser Leben im Blick hat. Durch die Josefsgeschichte erfahren wir, dass durch Gottes Wirken wahre Versöhnung wirklich möglich werden kann, wenn sich Menschen darauf einlassen. Und wir erfahren, dass auch hinter notvollen Lebenssituationen immer noch ein guter Plan Gottes stecken kann. Letzter, ganz kurzer Gedanke hatte ich ja gesagt, wie viel Jesus steckt in Josef. Wir haben das im Laufe der Predigt vielleicht schon festgestellt, wie sehr wir Parallelen finden können. Und das ist ja auch das Geheimnis des Alten Testamentes, theologisch sagt man in der Typologie mancher Menschen, wir das dann entdecken, was Jesus im Neuen Testament als Sohn Gottes in Vollkommenheit dann lebt. Das können wir so gewissermaßen in einer Vorschattung schon im Leben anderer im Leben Davids oder eben Josefs und anderen wiederfinden. Wir entdecken in der Josefsgeschichte Querbezüge. Das Alte Testament ist voll davon. Einen möchte ich ganz besonders betonen. Gott ließ bei Josef aus etwas menschlich Bösem etwas Heilvolles und Rettendes geschehen. Ostern, Karfreitag, Ostersonntag. Genau so und noch viel wichtiger und großartiger ist es bei Jesus geschehen. Gott will es gut machen, das ist der Hauptgedanke zwischen Josefs Antwort an seine Brüder und das ist auch der Hauptgedanke dessen, was auf Golgatha geschehen ist. Und die Antwort Gottes in der Auferweckung seines Sohnes am Ostermontag. Ich mache es gut. Bitterböses hat man mit Josef gemacht und auch mit Jesus. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Zur Rettung. Und deshalb freue ich mich, dass Jubilate nicht einfach nur ein Kalenderspruch ist. Dieses jauchzet alle Lande eben ein Fundament hat, an das wir uns erinnern können, von das wir herkommen jetzt nach Ostern. Schlussfazit: Gott ist mit dir. Lass dich in deinen Gefühlen nicht nur von den Umständen leiten und nicht nur von negativen Gedanken. Vertraue ihm für dein Leben. Und dann lerne, versöhnt zu leben. Diesen Glauben, diese innere Zuversicht, die so viel Heil in unsere Welt bringen kann, die wünsche ich uns. Amen.